Heute Morgen lesen wir 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Verse 5 und 6. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Verse 5 und 6. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Amen. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wieder einmal hast du uns sicher durch eine Woche und zu diesem gesegnetsten aller Tage, dem Tag des Herrn, geführt. Du hast bestimmt, dass der Mensch 6 Tage lang arbeiten und am 7. Tag ruhen soll. Und so versammeln wir uns an diesem 1. Tag der Woche, um uns an die Ruhe zu erinnern, die nur durch das gerechte Leben, den Sühnetod und die rechtfertigende Auferstehung des Herrn Jesus Christus kommt. Himmlischer Vater, mögen wir an diesem Tag wahre Ruhe für unsere Seele finden. Möge unser Glaube größer werden, möge unsere Hoffnung erneuert werden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Herr, wir wissen, dass der Mensch nicht vom Brot allein leben soll, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Deshalb sagen wir erneut, unser tägliches Brot gib uns heute. Herr, öffne uns dein Wort für diesen Tag. Mögen unsere Seelen reichlich genährt werden. O Herr, wir bitten dich, dass jeder von uns zu diesem Gottesdienst hungernd und dürstend nach Gerechtigkeit gekommen ist. Wenn dem so ist, haben wir das Versprechen unseres Herrn Jesus, dass wir satt werden. Herr, lass uns diesen Segen heute Morgen erfahren. Mögen unsere Herzen von Liebe und Anbetung überfließen. Mögest du dich über alles, was gesagt und getan wird, freuen. Dies beten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. In unseren ersten beiden Studien zu diesem ersten Brief an die Thessalonicher hatten wir die Gelegenheit zu sehen, wie Paulus eine Ortsgemeinde definiert. Eine Versammlung von Menschen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie unter der Herrschaft Jesu Christi stehen und die Gottes Gnade und Frieden in ihrem Leben erfahren. Paulus erkannte den Gemeinschaftscharakter der Gemeinde an, aber das hinderte ihn nicht daran, sie als Einzelne zu betrachten, während er für sie alle dankte, für jeden Einzelnen von ihnen. Und Paulus hatte Gott viel zu danken, wenn er an seine Freunde in Thessalonich dachte. Paulus konnte sehen, wie die 3 großen christlichen Eigenschaften, Glaube, Liebe und Hoffnung, in ihrem Leben am Werk waren. Aus diesem Grund war Paulus besonders dankbar, denn er war zuversichtlich, dass diese Menschen auserwählt waren. Die Erwählung ist etwas, das für unser Verständnis des Heils als Calvinisten so wesentlich ist. Es ist etwas, das von denen, die die Erlösung durch Werke predigen, missverstanden und herabgesetzt wird. Aber wenn die Erwählung in einer vergangenen Ewigkeit stattgefunden hat und ihr volles Ausmaß nur Gott bekannt ist, wie konnte Paulus dann so sicher sein, dass die thessalonischen Christen auserwählt waren? Oder dass er selbst auserwählt war, um genau zu sein? Zu sehen, wie Glaube, Liebe und Hoffnung in ihrem Leben wirken, ist ein Teil davon. Aber es gibt noch andere wichtige Indikatoren. Paulus erwähnt 4 weitere Dinge, von denen wir 3 heute Morgen betrachten werden. Wenn du eine Bestätigung, eine Gewissheit über deine eigene Erwählung suchst, dann höre diese 4 Indikatoren und prüfe dich selbst. Die Auserwählten erkennen die Kraft des Evangeliums. Sie leben in einer Weise, die das Evangelium widerspiegelt. Sie finden Freude in der Bedrängnis. Und für das nächste Mal geben sie das Evangelium an andere weiter. Dem Dankgebet des Paulus für alles, was Gott im Leben seiner Freunde vollbracht hatte, folgt eine Einschätzung des Auswirkungen des Evangeliums auf sie. Sein Gebet bietet uns die Gelegenheit, bestimmte Merkmale einer wahren Kirche zu betrachten. Es ist angemessen, dass er sich nun mit dem Evangelium befasst, denn Evangelium und Gemeinde sind untrennbar miteinander verbunden. Die Gemeinde entsteht, wenn das Evangelium verkündet wird, doch der Ruf, das Evangelium zu verkünden, liegt in der Verantwortung der Gemeinde. Aber das Evangelium hat auf die Auserwählten eine andere Wirkung als auf die Verworfenen. Paulus beschreibt dies in 2. Korinther 2. Denn wir sind ein Wohlgerüch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Gerüch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Gerüch vom Leben zum Leben. Beachtet, dass Paulus es unser Evangelium nennt. Das Evangelium ist für Paulus immer etwas sehr Persönliches. Er meint damit nicht, dass es sein Privatbesitz ist oder dass es von ihm oder von Timotheus und Silas stammt. Vielmehr meint er einfach, dass es das Evangelium war, das sie verkündeten. Dies ist die Botschaft, der Paulus sein Leben anvertraut hatte und auf die er für sein ewiges Heil vertraute. Und dies war die Botschaft, die er den Thessalonischern verkündete. Dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch den 1. Thessalonischer Brief. Im Kapitel 2 nennt Paulus es das Evangelium Gottes und sagt, er sei mit dem Evangelium betraut worden. Der Herr Jesus hatte Paulus in der Tat persönlich beauftragt. Wir lesen eine Zusammenfassung davon in Apostelgeschichte 9. Und Paulus gibt uns in seiner Verteidigung vor König Agrippa mehr Details. Er erklärt, dass Jesus den Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums wie folgt definiert hat. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Paulus betrachtete also das Evangelium als ein Vertrauen, das ihm von Gott gegeben wurde. Aus diesem Grund nahm er jede Abänderung des Evangeliums sehr ernst. Galater 1, Verse 8 und 9 bezeugt diese Wahrheit. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigt haben, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündet entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Wenn jemand predigt, dass man an die Person und das Werk Jesu Christi glauben muss, um gerettet zu werden, plus was auch immer, dann steht er unter einem Fluch und ist nicht gerettet. Paulus spielt hier nicht mit. Der Glaube an das wahre Evangelium und seine Verkündigung sind mit göttlichen Segnungen und Flüchen verbunden. Johannes schließt das Buch der Offenbarung mit einer ähnlichen Bemerkung. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches diese Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Die Botschaft des Evangeliums, die Paulus verkündete, lässt sich in dem Vers am Ende dieses Kapitels zusammenfassen. Die Kernaussage des Evangeliums ist, Gottes Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Es gibt also einen Gott, der über die Sünde zornig ist. Sein Zorn ist im Anmarsch. Jesus, Gottes Sohn, rettet uns vor Gottes gerechtem Zorn. Jesus ist gestorben, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Jesus ist jetzt im Himmel, aber wir warten auf seine Wiederkunft. Das ist das Evangelium. Und es ist das gleiche Evangelium, das wir heute predigen. Es ist das Evangelium, das euch gerettet hat, wenn ihr mir jetzt als Gläubiger zuhört. Es ist das Evangelium, das der allmächtige Gott souverän bestimmt hat, dass ihr es heute hört, wenn ihr nicht gläubig seid. Er hat bestimmt, dass ihr es hören sollt, damit ihr am Tag des Gerichts ohne Entschuldigung vor ihm stehen werdet. Aber wenn ihr dieses Evangelium hört und im Glauben darauf reagiert, welche Sicherheit wird es euch an diesem großen Tag geben? Das Evangelium ist wahrlich eine wunderbare Botschaft. Aber es ist mehr als das. Paulus sagt, dass unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft. Das Evangelium ist eine Kraft, mit der man rechnen muss. Es ist dynamisch. Das ist auch der Grund für die Wortwahl des Paulus. Das Evangelium kam. Es war nicht so sehr ein Produkt, das Paulus und Silas überbrachten, sondern eine eigenständige Kraft. Paulus und Silas waren die Diener einer lebendigen, vitalen Energie. Das Evangelium ist nicht nur eine Reihe von Ideen, die in ihrer Wirksamkeit von der Überzeugungskraft der Überbringers abhängen. Bei der Verkündigung der christlichen Botschaft geht es um eine verbale Darstellung der Wahrheit, aber darüber hinaus ist das Evangelium selbst ein Mittel göttlicher Kraft. Im Römer 1, Vers 16 heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Paulus verkündete das Evangelium nicht mit klugen Worten und überzeugenden Reden, vielmehr verkündete er es in Kraft. Das Evangelium ist die eigentliche Kraft Gottes. Heute leugnen so viele Kirchen diese Kraft. Sie sind wie diejenigen in 2. Timotheus 3, Vers 5 geworden, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich weg. Die große Mehrheit der Kirchen leugnet die Kraft Gottes zur Erlösung und verlässt sich stattdessen auf von Menschen gemachte Rituale und Anforderungen. Als Gläubiger sollten wir solche Menschen meiden. Ein wahrer Gläubiger sollte nicht eine Woche lang in einer Gemeinde sitzen, die nicht das Wort Gottes lehrt oder davon abweicht. Aber die Kraft des Evangeliums, als es nach Thessalonich kam, wurde durch das Wirken des Heiligen Geistes verstärkt. Die Rolle des Heiligen Geistes ist von entscheidender Bedeutung. Nur weil er am Werk war, hatte das Evangelium in Thessalonich einen solchen Impetus. Seine Kraft war verantwortlich für die Gewissheit, die Überzeugung in den Herzen, nicht nur von Paulus und Silas, sondern auch der Zuhörer selbst, dass ihre Botschaft von Gott kam. Gibt es heute einen Evangelisten, der nicht begeistert wäre, denselben Beweis für das Wirken des Heiligen Geistes zu sehen? Wer wünscht sich bei der Verkündigung des Wortes Gottes nicht, dass es bei den Empfängern kraftvoll wirkt? Es heißt, dass George Whitefield, als er unter freiem Himmel vor einer Menge von Bergleuten predigte, ihre geschwärzten Gesichter mit blassen Flecken übersäte, als sie aus Überzeugung und Freude über die Botschaft, die sie hörten, weinten. Aber wir sollten nicht vergessen, dass die Verkündigung des Evangeliums nicht nur der Mann ist, der vor einer Menschenmenge steht und predigt. Es sind die stillen Gespräche mit einem unerlösten Freund. Es ist das Zeugnis, das man einem neuen Arbeitskollegen gibt. Oh, dass der Heilige Geist in seiner Kraft käme und das Evangelium in den Herzen derer, die es hören, kraftvoll wirksam werden ließe. Versäumt es nicht, dem unerlösten Zuhörer diese Wahrheit ans Herz zu legen. Bittet Gott, den Heiligen Geist, es für euch zu tun. Wie gründlich überführend ist es, wenn ein Kind Gottes unter dem Wort Gottes lebendig gemacht wird, wenn es von dem Schwert des Geistes durchbohrt wird, wenn, wie bei Lydia, der Herr das Herz öffnet und das hörende Ohr und das sehende Auge schenkt. Vorher hatte das Evangelium keinen Eindruck auf ihn gemacht, aber als der Herr im Wort und durch das Wort kam, fand er es plötzlich mächtig, belebend, erhellend, heiligend und erneuernd. Ihr seht, dass die Gewissheit hier nicht dasselbe ist wie die Heilsgewissheit. Vielmehr ist sie der sichtbare und spürbare Beweis für die Wirkung des Wortes Gottes. Wie der Schreiber vom Psalm 119 kann derjenige, der diese Gewissheit hat, sagen: Ewig werde ich deine Vorschriften nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Dennoch müssen wir erkennen, dass der souveräne Geist Gottes nicht domestiziert werden kann. Er kommt und geht nicht nach unserem Gutdünken. Der Wind weht, wo er will. Alles, was wir tun können, ist, Gott um eine große Ausgießung seines Geistes zu bitten. Die Antwort darauf hängt von seinem souveränen Willen ab. Da wir aber keine Kontrolle über das Wirken des Heiligen Geistes haben, können wir die Glaubwürdigkeit unserer Botschaft erhöhen, indem wir sicherstellen, dass unser eigener Charakter die von uns verkündete Wahrheit nicht untergräbt. Das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Die Erwählten führen eine Lebensweise, die mit dem Evangelium konsistent ist. In unserem Abschnitt liegt der Fokus auf denen, die das Wort verkünden. Mit verkünden meine ich nicht nur das auf der Kanzel stehen vor einer Gemeinde oder das Predigen unter freiem Himmel. Ich meine auch das persönliche Zeugnis eines jeden Gläubigen in Wort und Tat, in Verhalten und Haltung. Die Bedeutung dieses Aspekts ist der Grund, warum Paulus seine Freunde daran erinnerte, was für Männer er, Silas und Timotheus gewesen waren, als sie in Thessalonich waren. Hier geht es nicht um Selbstdarstellung, sondern um die Anerkennung, dass Gott sie befähigt hatte, ein Leben zu führen, das im Einklang mit der Botschaft stand, die sie verkündigten. Paulus schämte sich nie, seine Bekehrten aufzufordern, seine Lebensweise zu prüfen. Er war zuversichtlich, dass das Leben, das er führte, das Evangelium, das er predigte, unterstützte. Auch das ist kein Stolz, denn Paulus war auch froh, dass seine Leser sein früheres Leben betrachteten. Kein schöner Anblick, zumindest für Christen. Es ist wahr, dass Paulus jüdische Leser von seinem früheren Leben ziemlich beeindruckt gewesen sein mögen. Hören Sie sich an, wie er sich selbst gegenüber denjenigen beschreibt, die meinten, ihr jüdisches Erbe sei gut genug für Gott. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Jedoch fährt Paulus fort, den Philippern zu sagen: Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Paulus leugnet nicht, dass er noch viel Raum für persönliches Wachstum gibt, aber er sagt zuversichtlich, dass durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. So oft haben wir als Gläubige die Einstellung, tu, was ich sage, nicht, was ich tue. Wir sagen ihnen, sie sollen auf das Kreuz schauen, nicht auf uns. Paulus aber sagt, schaut auf mich, denn ich ahme den Herrn Jesus Christus nach. Er hat sich voll und ganz dafür eingesetzt, Christus ähnlich zu werden und ihm zu folgen. So sollte auch unser Leben sein. Es sollte etwas Nachahmenswertes im Leben der Amtsträger geben, etwas, dem ihr Volk sicher folgen kann. Und es ist die Pflicht des Volkes, nicht nur auf ihre Lehre zu hören, sondern auch auf ihr gottgefälliges Verhalten zu achten. Und so muss ich mich an dieser Stelle an unsere eigenen Pastoren und Diakone wenden. Ich muss mich an mich selbst wenden. Ich muss mich an diejenigen wenden, die in der Kinderstunde arbeiten. Predigt ihr den Menschen, den Kindern, durch euer Leben? Wenn ihr in den nächsten Monaten kein einziges Wort zu diesen Menschen sagen würdet, wären sie dann in der Lage, ein Leben zu führen, das den biblischen Maßstäben entspricht, nur weil sie euch genau nachahmen? Wir wissen, dass unser Verhalten uns nicht rettet, und dass ein christliches Verhalten kein unfehlbarer Beweis für ein wiedergeborenes Herz ist. Aber ein solches Verhalten ist dennoch gut und richtig. Ist es das, was eine genaue Prüfung eures Lebens, meines Lebens offenbart? Gott sei uns gnädig und vergebe uns, dass unser Leben oft nicht unseren Worten entspricht. Mögen wir uns bewusster darum bemühen, in jedem Aspekt unseres Lebens Christus Ähnlichkeit anzustreben. Aber für diejenigen unter euch, die noch keine Amtsträger der Gemeinde sind oder mit den Kindern arbeiten, gilt dies auch für euch. Denkt ihr daran, dass ihr als bekennende Christen Christus vor der Welt verkündet? Diese Pflicht, das Evangelium zu leben, ist für euch ebenso wichtig wie für eure Pastoren. Das wiedergeborene Herz ist in der Lage, die treuen Diener Gottes zu erkennen, die im Namen des Herrn zu ihnen kommen. Ihr wisst ja, sagt Paulus, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Wahrhaft wiedergeborene Seelen kennen den freudigen Klang der Stimme des Herrn. Sie freuen sich, in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn zu wandeln. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Es ist ein ganz bestimmtes Merkmal, an dem wir unsere Erwählung von Gott erkennen können, wenn wir keine falschen Lehren annehmen und keinen Lehren folgen, die nicht vom Gott, vom Herrn gesandt sind. Die Auserwählten Gottes erfreuen sich an den herrlichen und unterscheidenden Wahrheiten der Gnade. Das Evangelium hatte phänomenale Fortschritte gemacht. Es lassen sich drei Etappen beobachten. Die erste haben wir bereits behandelt. Das Evangelium kam zu den Thessalonischen. Dann, wie wir im dritten Punkt dieser Predigt betrachten werden, haben sie es ihrerseits begeistert aufgenommen, trotz Bedrängnis. Es wurde herzlich willkommen geheißen. Drittens, und wir werden das nächste Mal darüber nachdenken, wurden diese brandneuen Christen zu begeisterten Verfechtern des Evangeliums, das sie empfangen hatten. In Vers 8 werden sie sehen, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. So jung sie auch im Glauben waren, die Thessalonicher hatten wie Paulus selbst gelernt, dass nichts die Evangelisation wirksamer lähmt als Heuchelei. Wir stellen fest, dass sie nicht nur heroische Anstrengungen unternommen hatten, um die mündliche Botschaft des Evangeliums weiterzugeben, sondern auch hart daran gearbeitet hatten, diese Botschaft in ihrem Leben zu verkörpern. Die Thessalonicher wurden zu Nachfolgern. Damit wird ein griechisches Wort übersetzt, das auch mit Nachahmer wiedergegeben werden kann. Sie machten sich auf den Weg, Paulus zu kopieren und kopierten damit ihrerseits Jesus, obwohl die Umstände, unter denen sie begannen, Paulus und Silas zu kopieren, alles andere als ermutigend waren. Die Art der Bedrängnis wird in Apostelgeschichte 17, Verse 1 bis 9 ausführlich beschrieben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein von Juden angeführte Aufruhr, das Leben von Paulus und den thessalonischen Gläubigen bedrohte, weil sie behaupteten, Paulus' Lehre und die Christen würden Aufruhr betreiben. Wie vertraut die Thessalonicher mit der Lehre Christi über das Leiden um seinetwillen waren, können wir nicht wissen. Aber sie entdeckten sicherlich die praktische Umsetzung dieser Lehre und das sehr schnell. Aber anscheinend lernten und erführen sie auch den Trost, der mit der Verfolgung um Christi willen einhergeht. So sehr, dass Paulus von ihrer Freude darüber sprechen kann, dass sie sowohl das Evangelium als auch die damit einhergehende Bedrängnis angenommen haben. Und hier kommen wir zu unserem dritten Punkt: die Art und Weise, wie die Auserwählten das Evangelium empfangen. Diejenigen, die aufrichtige und ernsthafte Christen sind, folgen Christus sowohl in seinen Leiden als auch in seinem Beispiel nach. Sie folgen ihm auf dem scharfen und dornigen Weg der Bedrängnis, auf dem er vor ihnen gegangen ist. Sie sind bereit, sein Kreuz zu tragen und seine Krone zu tragen, für ihn zu leiden und mit ihm verherrlicht zu werden. Der weltliche Verstand würde dies als pervers, ja sogar als masochistisch ansehen. Aber es ist eine ganz gewöhnliche Erfahrung für den Gläubigen. Charles Spurgeon spricht davon wie folgt: Liebe Freunde, wir lesen von einem, dass er ehrbar war als seine Brüder, weil seine Mutter ihn mit Kummer trug. Wenn also der Glaube inmitten des Leids im Herzen geboren wird, ist es ein sehr wertvoller Glaube. Es ist ein wahrer Glaube. Sie haben das Wort in großer Bedrängnis mit Freude empfangen. Ich habe das Gefühl, dass ihre Freude wie die Arche Noah über den Fluten ihrer Bedrängnis schwebt. Es scheint ein Widerspruch zu sein, dass wir uns in Bedrängnis befinden und dennoch voller Freude sein können. Aber so mancher Gläubiger wird Ihnen sagen, dass das kein Widerspruch ist. Er weiß, was es heißt, traurig zu sein und sich doch immer zu freuen. Die Einzigartigkeit dieses Zustands der Gläubigen ist der Grund, warum Paulus darauf achtet, dass die Freude, die sie zeigten, nur auf übernatürliche Weise erklärt werden kann. Er spricht nicht einfach von Freude, sondern von Freude des Heiligen Geistes. Mein Lieblingsbibelkommentator Thomas Cook gibt diesen ausführlichen Kommentar über das Wesen und die Bedeutung des Empfangens des Evangeliums in Bedrängnis und dennoch große Freude. Von den Auserwählten Gottes heißt es, sie wussten um diese besondere Barmherzigkeit, weil sie das Wort in großer Bedrängnis und mit Freude des Heiligen Geistes empfangen haben. Dies ist ein sehr wertvolles und entscheidendes Zeugnis. Und das umso mehr, als es persönlich ist und nur für die Auserwählten Gottes gilt. Diejenigen, die diese herrlichen Beweise der Souveränität Gottes in der Auserwählung der Gnade und der Vorherbestimmung seiner Auserwählten zur Adoption von Kindern durch Jesus Christus zu sich selbst so weit wie möglich in den Hintergrund drängen wollen, wissen nichts von dem, was der Apostel hier gesagt hat, nämlich, dass er das Wort in großer Bedrängnis und doch in der Freude des Heiligen Geistes empfangen hat. Das sind Widersprüche in der Sicht solcher Menschen. Denn sie wissen nicht mehr, wie sie das geschriebene oder das ungeschaffene Wort empfangen können, als in einem ganz unverstehten Herzen, ohne zu wissen, wie tief die Plage ist und ohne zu wissen, dass Christus der einzige Heiler ist. Und wo man die Sünde nur geringfügig ansieht, wird die Erinnerung an sie nur wenig Leid verursachen. Solche können das Wort, das schnell und mächtig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist, niemals in großer Bedrängnis empfangen. Und wie diejenigen, die meinen, sie bräuchten keinen Arzt, das Wort in großer Trübsal nicht empfangen können, so ist die Freude des Heiligen Geistes für alle solche Charaktere ungefühlt und unbekannt. Denn sie haben nie von dem allmächtigen Geist gelernt, dass das Heil in keinem anderen ist als in Jesus Christus. Hört, es wird eure Gnade sein, wenn ihr Christus nicht so gelernt habt. Wenn du deine Auserwählung von Gott kennst, weil du das Wort in großer Bedrängnis empfangen hast, kannst du mir oder vielmehr deiner eigenen Seele sagen, wie tief du unter der Verurteilung der Sünde und deinem eigenen Gewissen gelegen hast, als du die Sünde in all ihren schrecklichen Folgen gesehen hast, als du in dir selbst vor Gott standest. Und ihr könnt auch sagen, was für eine Freude der Seele das war, als der Tagesfrühling aus der Höhe euch zuerst besuchte. Es ist in der Tat eine Freude des Heiligen Geistes, wenn der Herr einem armen Sünder zeigt, dass in Christus mehr ist, um ihn vor Gott zu rechtfertigen, als es Sünder in der Seele gibt, um sie zu verurteilen. Solche werden ihre Erwählung erkennen, wenn sie das Wort in großer Bedrängnis und mit Freude des Heiligen Geistes empfangen haben. Aber ein Herz, das von der Sünde ungebrochen ist, kann weder die Erlösung durch Christus noch die überschwängliche Liebe Gottes in ihm erkennen. Ihr werdet verstehen, dass Thomas Cook, wie Spurgeon, diese Gedanken in einer Zeit der relativen Ruhe für die britischen Gläubigen schrieb. Anfechtungen und Bedrängnisse von außen waren relativ selten und in ihrer Schwere begrenzt. Und doch sprechen sie davon, das Evangelium mit Bedrängnis zu empfangen. Diese Bedrängnis kommt in diesem Fall direkt von Gott. All unsere Prüfungen, auch die durch böse Menschen, sind letztlich von Gott und dienen seinen Zwecken. Aber oft kommen unsere Bedrängnisse direkt von Gott, wenn er uns unsere Schwäche, unsere Sündhaftigkeit, unsere Torheit und Unwürdigkeit vor Augen führt. Diese Trübsal ist genauso real. Aber die Freude besteht darin, zu wissen, dass es aus der Hand unseres Vaters kommt. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was sie erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? sagt der Schreiber des Hebräerbriefs. Es ist natürlich möglich, das Evangelium entweder mit Bedrängnis oder mit Freude zu empfangen, aber nicht beides. Der Herr Jesus lehrt uns das in dem Gleichnis von Seemann. Ihr werdet euch an die zweite und dritte Art von Boden erinnern. Die zweite Art von Boden ist flache Erde mit einer harten, ungebrochenen Schicht darunter. Die dritte Art von Boden ist mit aggressivem Unkraut bewachsen. Im ersten Fall geht die Saat schnell auf, aber sie verdorrt und stirbt in der Hitze der Sonne. Wie definiert Jesus diesen Typus von Hörer des Wortes? Dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er es sogleich Anstoß. Das Evangelium wurde mit Freude aufgenommen, aber es gab keine Bedrängnis, keine Überführung der Sünde. Im zweiten Fall, dem Boden voller Unkraut, wächst der Same, aber es gibt einen ständigen Kampf, der nie gelöst wird und dazu führt, dass die kleine Pflanze erstickt wird. Jesus identifiziert diese Hörer so. Dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Für beide gibt es Beispiele aus dem wirklichen Leben in der Heiligen Schrift. Es gab Hunderte, Jahrtausende von Menschen, die Jesus im ersten Jahr seines Wirkens folgten. Aber als seine Lehre zu hart wurde, zu anspruchsvoll, oder als seine Verbindung mit ihm die Missbilligung der Obrigkeit bedeutete, hörten sie auf, ihm zu folgen. Am Anfang gab es Freude und Neugier. Aber sie waren bereit, das Brot für ihre Bäuche zu essen, aber sie weigerten sich, vom Brot des Lebens zu essen. Die zweite Gruppe könnte gut durch einige Mitglieder der Gemeinde in Ephesus repräsentiert werden. Hier lobt Jesus die Gemeinde für ihre Arbeit und ihr Durchhaltevermögen. Zweifellos hatten diese Menschen einige Probleme bewältigen müssen, aber einige mühten sich weiter ab und wussten nicht so recht, warum. Sie hatten ihre erste Liebe verloren oder vielleicht hatten sie die Freude über ihr Heil nie wirklich erfahren. In einem solchen Fall droht der Herr Jesus damit, den Leuchter zu entfernen. So lebt ein gottesfürchtiger Christ nicht. Deshalb muss ich euch zum Schluss fragen, habt ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen? Habt ihr das Sitzen unter der Predigt des Wortes Gottes jemals als eine zutiefst schmerzhafte Erfahrung empfunden? Ich meine nicht, weil es lang oder langweilig war, sondern weil es wie ein Schwert war, das euch aufgeschlitzt hat. Wurde euch jemals vor Augen geführt, wie sehr das Gesetz Gottes euch verdammt? Habt ihr schon einmal eure eigene Unfähigkeit gesehen, so zu leben, wie es Gott gefällt? Habt ihr schon einmal mit Schrecken dem sicheren Gericht und der Verdammnis der Feinde Gottes entgegengesehen? Hat euch die Nachricht vom Eingreifen Gottes, der seinen kostbaren Sohn als Retter für die Sünde gesandt hat, jemals einen Schauer der Vorfreude über den Rücken gejagt? Haben sie die Haare auf euren Armen aufgerichtet, als euch die Realität der freien Erlösung und des ewigen Lebens verkündet wurde? Habt ihr die völlige Erleichterung erlebt, als die Last der Sünde von euch genommen wurde? Wenn dies der Fall ist, dann könnt ihr den Tisch des Herrn hier vor uns betrachten und vor Liebe zu eurem Erlöser fast platzen, dessen Leib um euretwillen gebrochen und dessen Blut zur Vergebung eurer Sünden vergossen wurde. Und ihr könnt mit Freude sehen, wie er euch weiter ernährt bis zu dem Tag, an dem alles Leid aufhört und nur doch Freude bleibt. Amen. Komm, Herr Jesus. O Heiliger Geist, lass kein Herz, das dieses Evangelium hört, unbetrübt bleiben. Schwinge vielmehr dein Schwert und töte den Stolz, und dann die freudigen, heilenden Worte der Erlösung in Christus allein zu verkünden. Amen.